Ich lese jetzt aus dem 1. Korintherbrief, aus dem 2. Kapitel, Vers 1 bis 5. Überschrieben ist in einer Übersetzung der Abschnitt Erste Predigt in Korinth. Liebe Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, die bisher verborgen war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit getan. Ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Dabei war ich schwach und zitterte vor Angst. Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube soll nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Soweit die Einleitung zu dem 2. Kapitel. Liebe Gemeinde, mich hat eigentlich schon immer sehr interessiert, wie Werbung funktioniert. Das ist ein spannendes Geschäft, wo auch viel so im Hintergrund verborgen läuft. Grosse Firmen können sich ja leisten, Hunderttausende von Franken in Werbung zu investieren. Die besten Werbefachleute werden eingesetzt. Da gibt es einen Haufen kreative Köpfe und begabte Menschen, die hier an der Arbeit sind. Manchmal ganz erstaunlich, was denen alles in den Sinn kommt. Und wenn man sich dann als Pfarrer mit Werbung befasst, dann denkt man unwillkürlich daran, ob man für seinen eigenen Laden, in Anführungszeichen, nicht auch bessere Werbung machen sollte. Das Evangelium sollte vielleicht auch ein bisschen raffinierter vermarktet werden. Es müsste möglicherweise eingängiger und süffiger predigt werden. Es müsste, um mit Werbeschlagwort zu reden, aufregend frisch und gefühlssympathisch sein. Versuchung, das Evangelium werbewirksam zu vermarkten, besteht. Ein Haufen kirchliche Versuchsballons sind schon gestartet worden. Meiner Meinung nach schiesst man eher am Ziel vorbei. Wenn wir nach einem Vergleich mit einer Unternehmung suchen, dann müssen wir vielleicht eher an Prokuristen denken als an Werbefachleute. Gott braucht keine Werbestrategen, sondern bevollmächtigte Prokuristinnen, die im Namen von Jesus redet und handelt. Ein Prokurist ist ja ein Handlungsbevollmächtigter. Er darf wichtige Verträge abschliessen. Seine Unterschrift ist gültig und vertrauenswürdig. Er trägt aber auch die entsprechende Verantwortung. Der Vergleich mit dem Prokurist dünkt mir eigentlich gut. Jeder Prokurist, jede Prokuristin braucht jemanden, der ihnen die Handelsbevollmächtigung gibt. Er oder sie selber sind nicht Chef. Seine Person und sein Name müssen von höherer Instanz beglaubigt werden. Und so geht es auch am Apostel Paulus und so geht es überhaupt jedem Christ. Wir brauchen Gottes Legitimation zum Dienst. Wir sind seine Prokuristen, wenn wir in seinem Namen reden und handeln. Die Firma gehört nicht uns. Das Reich von Gott ist nicht unser Besitz. Jetzt war es so, die Gemeinde in Korinth, und darum bin ich überhaupt auf das Thema gekommen, von Werbung und so, die haben dem Apostel Paulus den Vorwurf gemacht, dass er zu einseitig, zu einfach, zu wenig gescheit und zu wenig offen den Predigen, aber auch denken und leben. Er ist in Vergleich gesetzt worden mit anderen Christen, aber auch mit griechischen Weisheitslehrern und Philosophen. Man hat eben gerne ein bisschen eingängigere Reden gehört. Wenn die rhetorisch ein bisschen interessanter wären, dann könnte man ja auch besser zuhören. Ein bisschen mehr versprühten Menschengeist und positive Gefühlsstimmungen wären gefragt. Und dass der Paulus immer nur vom Kreuz und von der Auferstehung von Jesus berichtet, zeigt doch langsam auch ein bisschen bemühend. Gott ja, aber wieso immer noch der Jesus? Hat die Frage schon damals geheissen. Paulus ist angegriffen worden. Seine Antwort ist wegweisend für unser Christsein, für unser Prokuristsein im Auftrag von Jesus. Drei Punkte sind es, die Paulus zum Ausdruck bringt. Zuerst nicht überreden, sondern zur Entscheidung rufen. Das Evangelium lebt nicht von geschickter Rhetorik, wo man sich aneignen könnte. Es braucht keine spezielle Werbesprache für das Evangelium. Es braucht aber auch keine hochstehenden Stilmittel oder intellektuelle Fähigkeiten. Auch kein Studium von der Theologie, bis man über das Evangelium etwas darf sagen. Der Botschafter von Jesus ist kein Überredungskünstler. Er braucht keine suggestive Fähigkeiten. Es muss auch kein Intellektueller sein, der die Fähigkeit hat, eine Matura zu bestehen und ein Studium zu absolvieren. Es ist zwar möglich, dass spezielle Ausbildungen und auch spezielle Begabungen hilfreich sind. Ich will es nicht jemanden durchtun, ich habe selber mal Theologie studiert und Zara auch. Und trotzdem berufen wir uns ja auf so Stellen, wie wir es jetzt gerade vor uns haben. Also die speziellen Ausbildungswege und auch Berufungswege, die sind da, aber grundsätzlich ist ja die ganze Gemeinde befugt, das Evangelium zu lesen, zu verstehen, daraus zu schöpfen, weiterzugehen davon, was alles in Frage kommt. Was ist denn aber, was der Bot, das kann man auf Schweizerdeutsch irgendwie so schlecht sagen, wie würde das auf Berndeutsch heißen? Also der, der das Evangelium in erster Linie braucht, vielleicht ist es die Verfügbarkeit im Dienst von seinem Herr als Prokurist. Seine eigene Entschiedenheit macht ihn fähig, andere zu Entscheidungen herauszufordern. Wir können eine einfache, elementare Sprache reden. Denken wir an Jesus. Seine Gleichnisse zeugen von einer Sprache, die gerade durch Schlichtheit Menschen zur Entscheidung gerufen hat. Jesus hat nie Menschen müssen überreden. Er hat keine Seelenkräfte müssen einsetzen. Er hat auch nicht eine spezielle Rhetorik gebraucht, um vollmächtig zu sein. Seine Vollmacht ist der Gehorsam am himmlischen Vater gegenüber gewesen und eine ständige Beziehung zu ihm, so ein Online-Sein. Seine Vollmacht ist die Vollmacht vom Geist gewesen. Niemand kann Vollmacht anders bekommen, als in den Spuren von Jesus zu gehen. Und das ist ein Leben in der Hingabe an Gott. Dabei kann es unter Umständen bedeuten, dass wir auf eigene Erfahrungen verzichten müssen. Wir müssen auf Geistreiches verzichten, auf Schmeichlerisches, auf reisserische Methoden. Es kann sein, dass man auf Ansehen muss verzichten. Es geht um den Verzicht auf Starallüren und Idolhaftigkeit, weil das Kreuz von Jesus Christus liegt dem allem quer. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Das ist sicher der Schlüssel zu einer neuen Vollmacht. Es ist sehr wenig, was wir selber tun können, aber es ist eine heilsame Einschränkung, wo wir uns darauf einlassen können. Zweite Gedanke, nicht beeindrucken, sondern hinweisen. Paulus sagt ja in dem Abschnitt auch, zudem kam ich in Furcht und Schwäche, zitternd und bebend zu euch. Der Paulus ist alles andere als ein Star. Er wird nicht schnell zu Korinth eingeflogen, um eine grosse Show abzuziehen. Er hat keinen Fanclub, wo sein Kommen mit allen erdenklichen Mitteln vorbereitet wird. Kein Werbebüro, keine Finanzmacht hinter sich. Er will nicht beeindrucken, sondern hinweisen. Gott hat es für richtig befunden, den Paulus sogar noch mit einer gewissen Schwäche in seinen Dienst zu nehmen. Er hat ja, oder er leidet an einer Krankheit, wo man nicht sicher ist, was es ist. Und er hat immer wieder darum gebeten, dass er doch davon befreit wird. Und es ist nicht geschehen. Aber wahrscheinlich war sie ihm gerade dienlich gewesen, zu seiner Vollmacht. Als Mensch hat er scheinbar nicht können beeindrucken, aber Gott hat ihn zum Völkerapostel gemacht, wie kein anderer. Ja, zusätzlich zu seinen Schwächen hat Paulus ja eins über andere Mal noch andere Krankheiten gehabt, Strapazen von unglaublichem Ausmaß, ist geschlagen worden, Katastrophen erlebt. Aber immer ist er durchgetragen worden und hat mit neuer Stärke können rechnen. Wo wir im ersten Punkt von der Vollmacht durch Hingabe und Entschiedenheit geredet haben, da nehmen wir jetzt zur Kenntnis, dass wir wieder falsch liegen würden, wenn wir nur an die eine Seite der Medaille würden, nur die würden anschauen. Was zunächst wie ein Widerspruch aussieht, ist in Gottes Reich ziemlich normal. Christen, die besonders geeignete Prokuristinnen von ihrem Herr gewesen sind oder sind, tragen oft viel Schwäche und Furcht mit sich. Es gibt erstaunlich viele Lebensgeschichten von Frauen und Männern, die das bezeugen. Meiner Beobachtung nach geht es immer wieder darum, wie Gott harte Herzen in weiche, empfindsame und feinfühlige Herzen verwandelt. Gerade durch Schwächen, gerade durch Schwierigkeiten, durch Nöte. Ein Haufen Biografien sind sich darin so ähnlich, dass Gott auf schweren Wegen und in grossen Nöten genauso gut zum Ziel kommt. Die Vollmacht von Paulus ist gewachsen. Seine Autorität als Prokurist von Jesus hat sich mehr und mehr bestätigt. Der Paulus hat gelernt zu unterscheiden zwischen den Prüfungen von Gott und Angriff vom Feind. Er hat sich nicht einfach lahmlegen lassen bei der erstbesten Schwierigkeit. Als er sich zum geistlichen Kampf herausgefordert gesehen hat, dort hat er auch geistlich reagiert und entsprechend Land für Gottes Reich eingenommen. Aber er hat das nie eben als Starkämpfer oder geistlichen Kraftprotz können tun, sondern immer in dieser völligen Abhängigkeit von seinem Auftraggeber. Und gerade so ist er immer wieder lebendiger Hinweis auf Gottes Reich geworden. Bei Gott sind menschliche Schwächen und Angeschlagenheiten kein Gegensatz zu Vollmacht und zu glaubwürdiger Zeugenschaft. Und so kommt drittens noch zum Ausdruck, nicht Menschenkraft, sondern Gotteskraft. Der Paulus hat ja zuerst am Fundament der Gemeinde gebaut. Das Fundament von einem grossen Bauwerk, sei es ein grosses Gebäude oder vielleicht auch eine grosse Brücke. Die Fundamente müssen all die Kräfte und Spannungen aushalten können, die sich durch die Baustatik ergeben. Wenn das Fundament falsch berechnet wird oder wenn beim Fundament gespart wird, dann ist das ganze Bauwerk gefährdet. Darum ist es für den Paulus so wichtig, dass das beste Fundament gelegt wird. Er schreibt dann im dritten Kapitel ja auch wieder davon. Es ist die grösste Kraft, die er kennt, die Kraft von Gott. Und er hat eine grosse Scheu davor, dass er Menschenweisheit und menschliche Kräfte investiert, die aber auf die Länge zu wenig tragfähig sind. Menschen- und Seelenkräfte haben in der Regel ziemlich kurze Wirkungen. Sie können zwar sensationell und mitreißend sein, aber manchmal verblassen sie sehr schnell. Ich denke, wir sind in der Zeit, die davon mehr als genug weiss. Menschliche Kräfte von seelischer oder körperlicher Art können kurzfristig vielleicht ganz gut freigesetzt werden, aber nur allzu oft werden sie für ziemlich Unwesentliches verpufft. Denken wir doch an die Kurzlebigkeit von Stars und Idolen, von Spitzensportlern und Topmanagern. Wie schnell werden heute Menschen auf Podest und Tribünen gezerrt oder gehoben und dann werden sie dort bejubelt und fast schon vergöttert. Aber schon nach kurzer Zeit verschwinden sie wieder in irgendwelchen Versenkungen von menschlicher Bedeutungslosigkeit. Nehmen wir einen Skistar, zum Beispiel, nehmen Sie extra einen von ein bisschen früher, den Bodie Miller. Er ist ja überaus häufig auf dem Podest gestanden. Weltbekannt ist er in wenigen Jahren, aber er wird ebenso in wenigen Jahren wird es so sein, dass wenn man ihn nennt, Bodie Miller, wer ist denn das? Es gibt doch Tausende von Miller. Ja, so ist es bei vielem, was mit Menschenkraft und Menschenweisheit bewerkstelligt wird. Es gibt nicht wenig Stars aus Sport, Musik, Wissenschaft, Kultur, Politik, die trotz allem Ruhm innerlich und manchmal eben dann auch äußerlich zerbrechen. Das kann man ja überall nachlesen. Und wie gut ist es, wenn solche Menschen noch einen tieferen Sinn in ihrem Leben finden, wenn solche Menschen auch für ihr exponiertes Leben ein starkes Glaubensfundament finden. Darum finde ich es so wichtig, dass es Christen unter den Sportlern gibt, unter Wissenschaftlern, bei Musikern, unter Managern, Lehrern, wo auch immer. Weil gerade solche Menschen oft besonders darauf angewiesen sind, dass sie ihre Kraft noch aus anderen Quellen schöpfen lernen, als ihre eigenen menschlichen Kräfte einzusetzen und auch kurzfristig zu verbrauchen. Aber das gleiche Schicksal kann auch ganz gewöhnliche Christen treffen, die sehr intensiv im Dienst von Jesus leben wollen. Wenn wir nur Seelenkräfte und Geisteskräfte, die wir als natürliche Ressourcen haben, einsetzen, anstatt Geistesgaben, werden auch wir immer mehr christlich ausbrennte Leute haben. Es ist für die christliche Gemeinde und ihre Mitarbeitenden ganz wichtig, den Zugang zu Gottes Kraftquellen zu finden und zu fördern. Nur bei ihm gibt es Ressourcen, die sich ständig erneuern können. Der Evangelist Johannes hat den Gedanken so formuliert: Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Wie ein Strom wird lebenschaffendes Wasser von ihm ausgehen. Es kommt stark darauf an, dass Jesus mit uns Prokuristen überkommt, die in seinem Namen Vollmacht haben, weil wir auf eigene Kraft insofern verzichtet, als wir an grössere Kraftquellen angeschlossen sind, an ihn selber, Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Amen.